Deutschlandfunk. Der Tag.
Das rechtsextreme Menschentöten, das gab es in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder. Die Opfer waren Ausländer, Asylsuchende und im Fall des NSU auch eine Polizistin. Aber ab heute steht fest, zum ersten Mal seit 1945 hat ein Rechtsextremist einen Politiker gezielt ermordet. Zu einem anderen Schluss kann man eigentlich nicht kommen, nach dem, was Generalbundesanwalt Peter Frank zum Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke heute Vormittag gesagt hat.
Der Beschuldigte Stefan E. hat gestern Nachmittag ein Geständnis abgelegt. Er hat angegeben, die Tat, den Mord an Herrn Lübcke alleine vorbereitet und alleine durchgeführt zu haben. Trotz dieser Aussage des Beschuldigten, als Einzeltäter gehandelt zu haben, wird Gegenstand unserer Ermittlungen sein, ob es Unterstützer, Helfer, Mitwisser, Mittäter gegeben haben könnte. Und genauso werden unsere Ermittlungen auch weiterhin darauf gerichtet sein, ob dieser Tat, diesem Mord, eine terroristische Vereinigung zugrunde liegt oder ob der Beschuldigte Mitglied einer rechtsterroristischen Vereinigung ist.
Ein politisches Attentat und die Frage, welche Rolle Strukturen des rechten Terrors spielen, darum soll sich heute alles drehen. Von unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindo erfahren wir gleich, was über den Fall im Innenausschuss des Bundestages heute bekannt geworden ist und wie das dort diskutiert wird. Und mit dem Dortmunder Forscher Dirk Borstel kann ich dann darüber sprechen, welche Gefahr von rechtsextremen Netzwerken heute ausgeht. Deutschlandfunk, der Tag, heute mit Jasper Barenberg. Eine DNA-Spur auf der Leiche von Walter Lübcke hat die Ermittler zu Stefan E. geführt, einem Mann mit einschlägiger Vergangenheit. Der eine Zeit in der NPD aktiv war, der bei einem Überfall Rechtsradikaler auf eine Gewerkschaftsdemo 2009 dabei war und der 1993 einen Sprengstoffanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete verübt hat. Verurteilt wurde er auch für einen lebensgefährlichen Messerangriff auf einen Ausländer. Stefan E. taucht schließlich auch im Zusammenhang mit dem NSU-Mordtrio in den Akten auf. Als Gefährder allerdings haben ihn die Behörden in den letzten Jahren nicht mehr eingestuft. Die Nachricht des Tages kam dann in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag. Stefan E. hat den Mord an Walter Lübcke gestanden. Markus Pindor ist unser Korrespondent für Sicherheitspolitik und jetzt in Berlin im Studio. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich auch.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Mir geht es jedenfalls so, nach so einer Nachricht möchte man erstmal möglichst viele weitere Informationen haben. Fangen wir also mit diesem Geständnis an. Sicherlich ein entscheidender Durchbruch für die Ermittler. Was wissen wir denn genau darüber, was Stefan E. gesagt hat?
Also wir wissen relativ wenig Genaues. Wir wissen, dass der Tatverdächtige gestern Nachmittag ausgesagt habe, er habe diese Tat alleine vorbereitet und durchgeführt. Das berichtet zumindest Generalbundesanwalt Peter Frank. Aber er sagte auch, die weiteren Ermittlungen könnten erst zeigen, ob es dann doch mögliche Helfer oder Mittäter gegeben habe.
Wir wissen also darüber hinaus recht wenig. Wir wissen also zum Beispiel nicht, ob das Motiv tatsächlich die Rede damals des Kasseler Regierungspräsidenten in dieser Erstaufnahmeeinrichtung gewesen ist.
Der Verdächtige soll sich auf dieser Veranstaltung auch aufgehalten haben. Er soll sogar dabei gewesen sein. Generalbundesanwalt Frank gab keine expliziten Informationen zum Motiv. Er hat aber erklärt, und daraus müssen wir jetzt etwas schließen, er hat erklärt, dass die Zuständigkeit seiner Ermittlungsbehörde durch das Geständnis des Tatverdächtigen nicht entfallen sei. Und das heißt etwas verklausuliert, dass damit eigentlich endgültig klar ist, dass es sich um ein politisches Motiv handelt. Denn nur in diesen Fällen ist ein Verbrechen ein Fall auch für die Bundesanwaltschaft.
Das war also ein politisches Attentat, ein politischer Mord. Du hast erwähnt, dass der Tatverdächtige, der mutmaßliche Mörder, dass der gesagt hat, er hat das alleine vorbereitet und allein durchgeführt. Jetzt höre ich schon viele, die sagen, das ist doch eine reine Schutzbehauptung. Gibt es denn Hinweise, gibt es Anzeichen dafür, dass es ein Umfeld gibt von Mitwissern zumindest oder Mittätern gar?
Da gibt es nur ein Indiz für, und zwar soll ein Zeuge ausgesagt haben, dass er zwei Autos gehört hat, die in hohem Tempo sich vom Tatort entfernt haben. Wie verlässlich das ist, können wir jetzt nicht beurteilen, aber es sind viele skeptisch, ob das tatsächlich eine Einzeltat sei, ob da nicht noch andere, zumindest Mitwisser, informiert gewesen sind. Andrea Lindholz, die Vorsitzende des Innenausschusses, die zeigte sich auch ziemlich skeptisch hinterher, ob Stefan E. tatsächlich ein Einzeltäter sei. Das müsse noch Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Und sie sagte auch, dass der Generalbundesanwalt die kompletten Unterlagen zum NSU-Ausschuss nochmal prüfen und auch die Unterlagen des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz da nochmal hinzuziehen solle. In dem Umfeld ist Stefan E. nämlich auch schon aufgetaucht und seine Rolle im Umfeld der rechtsextremen Szene soll jetzt nochmal umfänglich untersucht werden. Und dann ist da eben immer noch die Frage, warum hatte der Verfassungsschutz den Verdächtigen seit 2009, seitdem er seine letzte Straftat begangen hatte, nicht mehr auf dem Schirm? Gab es wirklich keine Anhaltspunkte darauf, dass er ein gewaltbereiter Gefährder war?
In der Tat, nach allem, was wir wissen, war es sozusagen die letzten Jahre still geworden um Stefan E. Nun war auch der Bundesinnenminister, war Horst Seehofer, heute in dieser Sondersitzung dabei. Er hat sich auch vor der Presse geäußert. Welche Schlussfolgerungen zieht er denn jetzt aus dieser wirklich beklemmenden Nachricht?
Bundesinnenminister Seehofer bewertete das zunächst einmal als einen schnellen Ermittlungserfolg. Aber er hat auch betont, damit ist die Aufklärung dieses politischen Mordes noch nicht abgeschlossen. Es gehe darum, eben mögliche Mittäter oder Mitwisser zu identifizieren. Und dann ging er noch etwas darüber hinaus. Der Innenminister rief die Bürger auf, sich klar von Rechtsextremisten zu distanzieren. Es müsse rote Linien geben. Antisemitismus und Ausländerhass seien nicht zu tolerieren. Und er schloss auch weitere Verbote rechtsextremistischer Gruppierungen nicht aus.
Jetzt hast du Andrea Lindholz schon erwähnt, die Vorsitzende im Innenausschuss im Bundestag. Das Thema beschäftigt und die Neuigkeiten beschäftigen sicherlich auch die anderen Innenpolitiker. Wie gehen Sie denn jetzt damit um, dass wir es offensichtlich mit einem gezielten politischen Attentat zu tun haben?
Ja, es macht sich das Gefühl breit, als sei dieser Mord eben ein Wendepunkt und müsse es auch sein. Also der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Middelberg, sagte, mit diesem Mord sei ein ganz anderes Stadium des Rechtsextremismus erreicht worden. Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka meinte, dieser Mordfall zeige, wie weit sich der braune Terror, so sagte er es wörtlich, ausgebreitet habe. Und dieses Attentat müsse eben ein Wendepunkt werden. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz forderte auch, rechtsterroristische Strukturen stärker zu durchleuchten. Und die Behörden müssten Menschen, die sich bedroht fühlten, etwa, weil sie sich als Ehrenamtliche oder Politiker für Flüchtlinge einsetzten, sie müssten dann eine Einschätzung über ihre konkrete Gefährdung bekommen.
Wenn das jetzt so als Zäsur und als Wendepunkt bewertet wird von Teilen der Opposition, aber auch offenbar von den Regierungsparteien, muss man dann im Rückblick sagen, dass die Sicherheitsbehörden bei der Beobachtung, bei der Analyse dieser rechtsextremen, möglicherweise rechtsterroristischen Strukturen da einigermaßen schlecht aufgestellt sind?
Rückblickend sind wir alle schlauer. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte aber auch, die Behörden hätten Stefan E. eben seit 2009 nicht mehr intensiv auf dem Schirm gehabt, weil er eben keine Straftaten mehr begangen und eine weitgehend unauffällige Existenz mit Frau und Familie geführt hatte. Aber er sagte auch, das Bundesamt für Verfassungsschutz müsse sich jetzt stärker für die Bekämpfung des Rechtsextremismus aufstellen. Und da kann man dann auch deutlich raushören, dass mehr Ressourcen und mehr Personal auch für die Überwachung der rechtsextremen Szene aufgewendet werden müssen. Das Signal an die Politik ist damit klar. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt brauchen mehr Geld. Und es wurde übrigens auch wiederholt immer wieder Kritik am Vorgänger des jetzigen Präsidenten des Verfassungsschutzes geübt. Herr Maaßen habe immer nur die Gefahr durch Islamisten betont und eben nicht die durch Rechtsextreme.
Also möglicherweise eine falsche Prioritätensetzung in den vergangenen Jahren.
Das kann man vermuten, dass das so ist, bis sich so etwas so hochschaukelt und bis sich in einer solchen extremistischen Szene dann tatsächlich und man sich stärker darauf konzentrieren werden muss.
Und wenn also mehr Geld, mehr Personal, wenn all das jetzt schon in Rede ist und eigentlich Konsens unter den Innenpolitikern, wenn ich dich da richtig verstehe, können wir dann damit rechnen, dass jetzt ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden, dass das eine Entwicklung sein wird, wo wir relativ schnell sehen werden, dass da wirklich jetzt zugelegt wird im Kampf gegen Rechtsextremismus?
Also ich glaube, dass die Sicherheitsbehörden da ziemlich unter Druck sind, das schnell abzuliefern und tatsächlich schnell etwas zu tun. Aber wir wissen auch, Ausbildung neuen Personals und so weiter, das braucht auch Zeit. Also ich denke mal, da wird sich schon was tun in nächster Zeit auch. Und sowohl Verfassungsschutz als auch BKA und auch der Generalbundesanwalt werden das priorisieren, denn sie stehen in der Tat unter Druck jetzt auch nach diesem Mord.
An Warnungen hat es ja weiß Gott nicht gefehlt, dass Rechtsradikale bereit zu Gewalt sind, dass sie schwerste Straftaten begehen und dass sie dort zuschlagen, wo sie es können, dass sie sich eingebunden fühlen in eine Bewegung, die sich inzwischen aber anders organisiert als früher. Das ist auch die Analyse des Rechtsextremismusforschers Dirk Borstel, der im Gespräch allerdings auch skeptisch ist, ob wir gerade eine Zäsur erleben.
Die Frage ist, was wendet sich da? Rechtsterrorismus ist ja keine neue Erscheinung. Also im Endeffekt ist es die Fortführung der NSU, nur das ist diesmal keine Migranten und damit in der Gesellschaft eher schwach verortete Gruppierung erwischt hat, sondern ein Politiker. Für mich bleibt aber der Kern der Rechtsterrorismus und der ist nicht neu und auch die Gefährdungslage kennen wir seit langem. Ob es wirklich ein Wendepunkt sein wird, weil es zum Beispiel Angstszenarien auslöst und damit demokratisches Engagement zum Beispiel reduziert, das ist also eine Theorie, die im Umlauf ist, das wissen wir erst hinterher. Für diese Einschätzung ist es ein bisschen früh, das kann man vielleicht in 2-3 Jahren einschätzen, welche Bedeutung es jetzt schon hatte. Aber wichtig ist, es ist Rechtsterrorismus, er besteht fort. Das heißt, das Versprechen vor allem des Staates, die Sicherheit da zu gewährleisten, hat in der Form offensichtlich nicht stattgefunden.
Ich will nochmal einen Augenblick bleiben bei dieser Frage Wendepunkt oder Zäsur. Die, die das sagen, sagen ja, es macht schon einen Unterschied. Natürlich wissen wir, es sind viele Morde geschehen, viele Tötungsdelikte in den letzten Jahren. Aber es ist eben noch nicht ein Repräsentant des Staates gezielt ins Visier genommen und ermordet worden. Macht das keinen so großen Unterschied, wie die, die diese These aufstellen, jetzt sagen?
Wie gesagt, es wird sich zeigen, wie der Staat jetzt auch darauf reagiert. Die Bedrohungslage gegenüber staatlichen Vertretern ist ja nicht neu. Das können zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten auch aus dem Alltag immer wieder beschreiben. Es ist richtig, die sind nicht ermordet worden, aber Schläge und Prügel haben sie im Alltag sehr viel bekommen. Wie gesagt, Wendepunkte erkennt man historisch immer erst hinterher. Klar, das Neue ist, es ist ein Repräsentant gewesen, neues aus, ist ein Mord, der genau sozusagen basiert auf dieser gesellschaftlichen Spaltlinie, die wir haben zwischen den Vertretern einer eher offenen Gesellschaft und einer geschlossenen Gesellschaft. Und sicher ist natürlich auch, dass wir sozusagen eine Radikalisierung haben, was die Gegenwehr gegen staatliche Stellen angeht. Bisher sind halt eher Parteibüros bedroht worden, beschmiert worden, Fenster eingeschmissen worden. Ich erinnere aber auch an die Vorläufer zum Beispiel in Köln mit Frau Rieker. Wir haben diese Vorläufer in Sachsen-Anhalt mit dem Bürgermeister gehabt, der dann zurückgetreten ist. Sicher, die haben überlebt. Bei Frau Rieker war es allerdings auch sehr knapp. Von daher gab es diese Angriffe sozusagen vorher in der Form auch, nur sie sind eben nicht tödlich geendet. Und von daher würde ich da eher den größeren Zusammenhang und diese Fälle auch zusammensehen wollen und nicht den Einzelfall ganz isoliert.
Nun argumentieren ja viele, die Behörden haben diese wachsende Bedrohung durch rechtsextreme Gewalttäter durchaus erkannt. Sie haben ihre Abteilungen dafür aufgestockt und ausgebaut. Muss man unterm Strich sagen, die Bedrohung durch Rechtsterroristen, wie Sie es ja auch nennen, wächst schneller, als die Behörden reagieren?
Mein Eindruck ist eher, dass ein Teil der Behörden, es fällt mir immer schwer, von den Behörden zu reden, weil da gibt es natürlich auch fähige Leute. Aber wenn wir sozusagen die Gesamtlage einschätzen, scheinen Sie mir zwei Dinge unterschätzt zu haben. Das eine ist diese Form der Radikalisierung aus dem Bewegungsförmigen, das heißt aus dem Milieu der Kameradschaften, der autonomen Nationalisten, aus Blatt und Anne heraus, hin zum Rechtsterrorismus. Da scheint mir durch auch diese Aussage, der ist uns sozusagen durchgerutscht, den haben wir aus dem Blickfeld verloren, ist mir da klar geworden, dass sie offensichtlich diese Form von Radikalisierung deutlich unterschätzt haben. Und der zweite Punkt ist, die Sicherheitsorgane haben unterschätzt, dass sich die Netzwerke verändert haben. Das heißt, früher hatten wir sehr formalisierte Netzwerke mit klaren Treffen, mit klaren Führungsstrukturen. Heute haben wir im Rechtsextremismus viel mehr lose Netzwerke, Bekanntschaften, die sich eher über Vertrauen und über jahrelange Kenntnis miteinander in Verbindung sind, auch anders kommunizieren, eben auch teilweise auch sicherer kommunizieren über WhatsApp oder ähnliche Dinge. Und diese beiden Punkte zusammen, das heißt die Unterschätzung der Netzwerkqualität einerseits und die Unterschätzung dieser Radikalisierungsmuster, die wir aber eigentlich kennen in der Forschung. Diese beiden Punkte kamen, glaube ich, zusammen, dass man in diesem Fall tatsächlich einen sehr, sehr blinden und in diesem Fall ja auch tödlichen Fleck dadurch hatte.
Um das Stichwort Netzwerk aufzugreifen, würden Sie sagen, dieser mutmaßliche Mörder, Stefan E., den kann man sich gar nicht vorstellen mit dieser Tat ohne Kontakte, ohne ein Umfeld einer militanten rechten Szene?
Ja, das ist das doppelte Spiel, was er gespielt hat. Einerseits die bürgerliche Fassade und das war auch ein Teil seines Lebens. Andererseits war er Teil oder hatte ein Selbstverständnis, Teil einer Bewegung zu sein. Und diesen Bewegungscharakter haben die Sicherheitsorgane deutlich unterschätzt. Das sind Menschen, die fühlen sich sozusagen aufgehoben als Teil von was Größerem, als Teil einer politischen, aber einer sozialen Bewegung. Und innerhalb dieser Bewegung gab es immer ein Muster, dass Gewalt und auch terroristische Gewalt durchaus legitim ist, wenn die Zeit denn dafür reif sei. Und das ist eben ein Netzwerk, was nicht darauf fußt, dass da oben, so wie in anderen rechtsextremen Netzwerken, ein Führer ist, der dann befiehlt, jetzt geht's los, sondern das war ein Netzwerk, was sich gegenseitig vertraut hat. Wenn ihr meint, dass die Zeit reif sei, dann legt los. Und zwar ohne vorher das anzukündigen, ohne es großartig zu kommunizieren, weil die Gefahr durch diese Sichtbarwerdung dann eben sozusagen frühzeitig von Polizei oder ähnlichen Organen daran gehindert zu werden, zu groß ist. Das heißt, es war immer ein Netzwerk, was darauf fußte, wenn ihr meint, die Zeit sei reif, dann legt los und alle Mittel sind im Zweifelsfalle dafür erlaubt. Und wenn man sich hier sozusagen die Geschichte anguckt mit der Rede und dem Internetausschnitt, dann war natürlich diese Veranstaltung und das Stichwort Migration und Unterbringung und die Haltung, die das Opfer in diesem Fall brachte, das entscheidende Motiv zu sagen, jetzt ist die Zeit reif, loszulegen. Und auch das ist etwas, was Sicherheitsorgane eigentlich hätten wissen müssen, dass solche symbolhaften Handlungen eben in diesem radikalisierten Milieu auch zu symbolhaften Reaktionen führen können, die dann eben in der Regel terroristischer oder gewalttätiger Natur sind.
Es gibt ja auch Hinweise oder Anhaltspunkte zumindest dafür, dass der mutmaßliche Täter in diesem Fall tatsächlich anwesend war bei dem, was der Kasseler Regierungspräsident damals in dieser Erstaufnahmeeinrichtung gesagt hat. Wie wichtig ist das für einen solchen Täter, dass es inzwischen auch eine Öffentlichkeit geradezu gibt, die applaudiert und die anfeuert? Ich denke da natürlich an all die Hasskommentare, die wir im Netz lesen können.
Das ist ein ganz entscheidender Resonanzboden für diese Handlung und wird von den harten militanten Rechtsextremisten sehr, sehr genau registriert und als Unterstützungskultur wahrgenommen. Ich habe das immer, wenn ich mit Aussteigern zu tun hatte, gehört, dass sie sagten, immer wenn sowas in der Mitte der Gesellschaft sichtbar wurde, also von denjenigen, die jetzt nicht offensichtlich irgendwie im rechtsextremen Milieu unterwegs waren, aber die sich eben rassistisch, antisemitisch oder gegen Geflüchtete ausgesprochen haben, dann haben die Rechtsextremisten das immer als Handlungsaufforderung für sich wahrgenommen. So in dem Sinne, die trauen sich nicht, das umzusetzen, aber wir sind die Mutigen, die voranschreiten und hinter uns stünde das Volk. Das ist natürlich in der Form falsch, aber es ist eine subjektive Interpretation und von da ist sozusagen diese wahrgenommene öffentliche Unterstützung aus einem Teil der Mitte der Gesellschaft für solche Taten ganz, ganz entscheidend. Das ist übrigens auch einer der Schlüssel, um präventiv Radikalisierung zu verhindern. Da geht es dann eben nicht nur um die Arbeit unmittelbar mit diesem militanten Milieu, sondern auch diesen Resonanzboden deutlich zu verringern und dort eben andere Stimmen lauter werden zu lassen.
Wie kann das denn gelingen, also diesen Resonanzboden, von dem Sie sprechen, den tatsächlich kleiner zu bekommen?
Das ist nicht ganz einfach, weil vor allem bleibt man jetzt mal bei der geflüchteten Frage, dass für beide sozusagen Seiten des Grabens, sowohl für die, die für die offene Gesellschaft kämpfen, als auch für die geschlossene Gesellschaft, sind geflüchtete Symbol. Das heißt, die einen sagen, hurra, willkommen, und die anderen sagen, um Gottes Willen, das ist unser Untergang, um es ein bisschen schwarz-weiß zu malen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Schlüssel, dass die realen Probleme ganz genau sozusagen in diesen symbolhaften Handfeldern anzugehen, da sehr klar zu reden, sehr klar zu kommunizieren, aber eben auch mit einer sehr klaren, orientierten Wertehaltung, das heißt mit einer menschenrechtlichen, mit einer demokratischen Haltung. Und es geht immer darum, bei diesem Resonanzboden sind eben auch viele dabei, die noch für demokratische Werte nicht verloren sind, sondern die sich vielleicht an rechtspopulistische Parteien jetzt angelehnt haben, die sich dorthin gezogen fühlen, die auch tatsächlich reale Ängste haben. Und für mich geht es immer darum, diese Menschen sozusagen wieder auch kommunikativ zu erreichen, ihnen andere Interpretationen auch zu geben und sie zurückzugewinnen. Und also die Erfahrung aus den Radikalisierungsprojekten zeigt auch, dass das durchaus möglich ist, wenn auch nicht ganz einfach.
Was bedeutet das jenseits der Prävention, über die wir gesprochen haben, für den Kampf gegen militanten Rechtsextremismus?
Dass wir sozusagen in mehreren Schrauben gewaltig nachdrehen müssen. Es geht einerseits um die Neuaufstellung und Weiterprofilierung der Sicherheitsbehörden. Die müssen aber ergänzt werden durch zwei Stellen. A, das, worüber wir eben sprachen, das heißt die Arbeit im Resonanzboden. Was mir aber vor allem auch fehlt, ist eine professionelle Deradikalisierungsarbeit auch am sozusagen bewegungsförmigen Rechtsextremismus. Das kennt man international im Bereich Islamismus oder auch Salafismus. In Deutschland gibt es sozusagen wenige Organisationen, die das versuchen zu tun. Das sind da meistens unter dem Label Aufstiegsorganisationen arbeitende Gruppierungen. Die sind aber organisatorisch noch sehr schwach, da gibt es auch kaum Förderung. Teilweise wird die Förderung jetzt offensichtlich auch eingestellt an dieser Stelle. Das heißt, man will das auch gar nicht mehr. Das wäre aber sehr entscheidend, sozusagen ergänzend zu den Sicherheitsorganen, die Arbeit auf lokaler Ebene, da wo wir diese Szenen kennen, da wo sie sichtbar sind, dort auch professionell mit den internationalen Erkenntnissen, auch aus anderen islamistischen Bereichen heraus, die radikalisieren, zu arbeiten. Und dafür sozusagen eine Ergänzungsstruktur zu schaffen, das wäre etwas, wofür ich sehr, sehr stark plädieren könnte oder plädieren möchte. Ich stehe damit aber ziemlich alleine.
Aber immerhin, es gibt ja jetzt möglicherweise die Chance, dass diese Themen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten.
Ehrlich gesagt, da bin ich noch über 20 Jahren sehr, sehr skeptisch. Also über Rechtsterrorismus. Ich habe letztens gerade erst ein altes Skript gefunden. Das war aus dem Jahr 1998. Ich habe zum ersten Mal einen Vortrag darüber gehalten. Und ganz vieles von dem, was ich heute sage, habe ich damals schon gesagt. Und es sind immer so Wellen, wenn was passiert ist. Dann gibt es sozusagen den politischen Diskurs, man zeigt sich empört und ist tief betroffen. Das ist aber sozusagen in der Regel nach ein, zwei Wochen wieder verschwunden. Ich kenne auch diesen ewigen Rhythmus, die Sicherheitsorgane sind eine Zeit lang verunsichert, geben zu, da ist irgendwas schiefgelaufen. Es kommt in der Regel sehr, sehr schnell die Sicherheit und wieder die Aussage, wir haben alles im Griff. Es ist alles in Ordnung, es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Und wer da kritisiert, will uns nur schlecht machen. Von daher, Sie hören da eine gewisse Skepsis raus, die sich in den zwei Jahrzehnten einfach entwickelt hat.
Ja, trotzdem vielen Dank für dieses Gespräch, Dirk Borstel. Ich hoffe, Sie haben Unrecht.
Ich hoffe ich auch. Dankeschön.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 26. Juni 2019. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.